Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ein Sessel Buntes. Und heute, das kann ich jetzt schon versprechen, wird's richtig, richtig spannend. Denn heute geht's um Olaf Scholz, den wahrscheinlich dynamischsten Politiker des ganzen Landes. Der war vor kurzem bei Markus Lanz zu Besuch und ich will gar nicht lange vorplänkeln. Gehen wir einfach rein in dieses Interview.
Wenn es in diesem Land Herr Scholz so furchtbar ungerecht zugeht, dann muss ich Sie an dem Punkt fragen, was hat eigentlich die SPD damit zu tun? Ich meine, der mit Abstand größte Etat im Bundeshaushalt ist Arbeits- und Soziales. So gut wie immer SPD geführt. Das heißt, wenn Sie sagen, da gibt es diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten da draußen, dann müssen Sie sich doch zuallererst an die eigene Nase fassen.
Genau. Jetzt fasst er sich ganz gehörig an die eigene Nase. Und zwar erstens, indem er natürlich überhaupt nicht auf die Frage antwortet. Und zweitens, beachtet das bitte auch im Folgenden explizit, indem er das Positive hervorhebt. Und zwar immer das Positive hervorhebt. Immer. Er hebt immer das Positive hervor. Also gut, hört mal rein.
Am meisten in Deutschland haben gefunden, wie gut, dass wir in dieser Krise, wie gut, dass wir in einem Sozialstaat leben. Damit kommen wir besser durch diese Krise als Länder, in denen das nicht der Fall ist. Aber das heißt ja nicht, dass in diesem Lande alles in Ordnung ist.
Nee, aber das müsste dann ja jetzt kommen. Schauen wir mal.
Und die Dinge, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung zu bringen, heißt ja nicht, dass man das, was wir auch schon haben, in Frage stellt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir ein leistungsfähiges Rentensystem haben, dass wir ein
gutes Krankenversicherung. Darüber reden wir gleich noch, wie leistungsfähig dieses
ist. Ja, das ist eine gute Idee, über das leistungsfähige Rentensystem zu sprechen, das gerade akut wieder so richtig schön mit Schmutz beworfen wird und dem unterstellt wird, dass es sowieso nicht funktioniert. Was faktisch überhaupt gar nicht stimmt, wenn man an ein paar kleinen Schrauben drehen würde, zum Beispiel besser verdienende mit einbeziehen würde, vielleicht auch die Beitragsbemessungsgrenze entweder ganz abschaffen oder zumindest erhöhen würde. Wenn man also insgesamt dafür sorgen würde, dass mehr Geld reinkommt, das nämlich durchaus reinkommen könnte, dann wäre es gar nicht so schlecht um die gesetzliche Rente bestellt. Aber das sieht Olaf Scholz ja sowieso nicht so. Er findet das ja sowieso alles prima. Also wie gesagt, wir sind auf der Ja-Straße. Think positive. Oder so.
Ein gutes Krankenversicherungssystem haben. Aber ich finde, es gibt was zu verbessern. Wir brauchen doch nur schauen, was wir uns in der Krise mitgekriegt haben.
Herr Scholz, Entschuldigung.
Wir brauchen eine bessere Versorgung, auch in ländlichen Bereichen. Und ja, wir müssen vor allem
dafür sorgen, dass
mehr Leute dort beschäftigt sind und dort besser bezahlt werden. Das wollen nicht alle.
Aber Sie sagen Respekt.
Dafür muss man immer
kämpfen.
Ja gut, also besser auf dem Land und alles Mögliche muss besser werden. Also das hören wir, glaube ich, schon seit 20 Jahren oder so. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Euro, das ist sozusagen das Schlagwort, mit dem Sie immer rauskommen. Ich habe vorhin Ulrike Herrmann zitiert, die sagte, wenn jemand den Niedriglohnsektor in diesem Land wirklich erfunden hat, dann war es die SPD.
Ja, ist so. Und wie gesagt, Herr Schröder war darauf ja auch wirklich stolz. Er hat damals gesagt, eben ein sehr leistungsfähiger Niedriglohnsektor in Europa. Und die SPD hat damals unter Schröder eben sehr viele Maßnahmen durchgeführt, um Druck auf die Arbeitslosen, auf die Langzeitarbeitslosen, aber auch auf die Arbeitnehmer auszuüben. Dazu gehörte beispielsweise, muss man ja jetzt nicht alles wieder aufzählen, Hartz IV, aber auch sowas wie Leiharbeit oder Werkverträge, also all das, was jetzt wieder zurückgefahren wird, ist damals eigentlich unter Rot-Grün erfunden worden. Und
also Ulrike Herrmann hat natürlich recht, aber all das, was jetzt zurückgefahren wird, ist natürlich dann doch eine sehr gewagte These, denn faktisch wird zwar in wolkigen, blumigen Worten erzählt, dass alles Mögliche zurückgefahren werden soll, faktisch passiert das aber nicht. Ich erinnere zum Beispiel an die Zeitarbeit, ich glaube in Frankreich war es, da verdienen Zeitarbeiter mehr als die Stammbeschäftigten, weil sie flexibler sein müssen, weil sie häufiger mal den Job wechseln müssen, etc. etc. Das wird zumindest auf diese Art und Weise belohnt. Was hier jetzt zurückgeschraubt oder verbessert wird in Sachen Zeitarbeit, Werkverträge und ähnliche Dinge, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, außer halt vollmundiger Versprechungen.
Man kann ja jetzt nicht sagen, dass Herr Scholz damit gar nichts zu tun hätte, weil er damals ja Generalsekretär der SPD war. Hm. Und was ich dann schon eigentlich mir als Wählerin wünschen würde, ist, dass die SPD eben deutlich sagt, dass das wirklich alles ein Fehler war. Und dass man sich auch dazu verhält, dass derjenige, der das eigentlich damals alles erfunden hat, nämlich Herr Steinmeier, als Kanzleramtschef von Schröder heute der Bundespräsident ist. Ja. Und was die SPD aus meiner Sicht eben verpasst hat, ist, als sie in der Opposition war, 2009 bis 2013, da doch dann mal eine personelle Erneuerung vorzunehmen. Stattdessen war es so, dass die Leute, die unter Schröder schon zentral waren, eben bis heute zentral sind.
Sie meinen damit Herrn Scholz, ja?
Ja, auch Herrn Scholz. Also ich muss
hätte zugeben, man einen anderen nehmen sollen oder eine andere?
Nein, es gibt auch Dinge, darauf können wir vielleicht auch kommen, die ich bei Herrn Scholz an Herrn Scholz sehr schätze. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er kein guter Politiker ist, aber ich finde schon, dass wenn man als Partei so schwere Fehler gemacht hat, die man dann wieder versucht zu korrigieren, dass man da doch mal eine Botschaft an die Wähler sendet und sagt, wir haben verstanden, das war alles falsch. Das wird uns nie wieder passieren. Hm. Und diese Botschaft fehlt aber, nicht? Sondern stattdessen wird gesagt, wir sind die Partei, die die Arbeiter respektiert, nachdem man sie doch ungefähr 10 Jahre lang wirklich, das würde ich jetzt mal so hart sagen, letztlich doch betrogen hat.
Letztlich betrogen hat. Sofort immer, der Vorwurf ist ein harter.
Wieso ist der Vorwurf ein harter? Das ist eine Zustandsbeschreibung. Also,
was gerade im Raum steht, man hat die Leute betrogen, sagt Frau Herrmann. Die SPD hat die Leute betrogen. Sie waren Generalsekretär.
Ich war Generalsekretär der SPD, das sehen wir ja gerade im Bild. Ja. Und gleichzeitig will ich gerne dazu sagen, dass da hat sich ja einiges geändert, auch an meiner äußeren Verfassung, wenn man das irgendwie sagen darf.
Und es steht ja auch drunter, Mut zu Veränderungen. Das zumindest hat geklappt.
Aber um das sehr konkret zu sagen, ich finde, das war in der Tat eine rot-grüne Regierung, die eine ganze Reihe von Veränderungen beschlossen hat.
Schön, dass du uns sagst.
Ich finde, das war eine rot-grüne. Also, er findet das also. Okay, gut. Herzlichen Dank, dann wissen wir Bescheid.
Schon mal einig sind.
Und diese Regierung war aber rot und grün und war von Schröder und Fischer geführt. Da haben sich einige jetzt ein bisschen so aufgestellt, als wären sie nicht dabei gewesen.
Aber Herr Scholz, das schieben Sie jetzt nicht auf die Grünen, oder?
Nein, das tue ich nicht. Ich will nur nebenbei die Bemerkung machen, da soll niemand so tun, als wäre er nicht dabei gewesen.
Okay, das vielleicht noch mal als ganz kleinen als ganz kleinen Zusatz. Er macht eigentlich nur Nebenbemerkungen bisher. Also, sage ich jetzt mal so.
Sie aber zweitens, auch nicht, ne? Sie waren dabei.
Ich war dabei, und das will ich ausdrücklich noch mal dazu sagen, diese Dinge zu beschließen. Wir haben eine ganze Reihe von Verbesserungen durchgesetzt, aber auch Sachen, von denen wir später bewusst gesagt haben, die wollen wir ändern.
Aha, aber es wurde ja noch nichts geändert. Also.
Und deshalb gehört dazu zum Beispiel die Bekämpfung des Auswachsens von Leiharbeit, was wir mit guten Gesetzen hingekriegt haben. Dazu zählt das Vorhaben, dass wir die sachgrundlose Befristung abschaffen wollen, die übrigens aus der Zeit vor Rot-Grün stammt und von Norbert Blüm eingeführt worden ist.
Nicht ablenken,
und ich finde ausdrücklich, dass das notwendige Verbesserungen sind, die wir jetzt durchgesetzt haben oder durchsetzen müssen.
Ich habe eine Frage in dem Zusammenhang, die ich Ihnen immer mal stellen wollte. Und ich freue mich, dass ich heute jetzt deutlich nach Mitternacht endlich mal die Gelegenheit dazu habe. Weiß auch sehr zu schätzen, für uns so später zu Uhrzeit ins Studio quälen. Aber die Frage kann ich Ihnen dennoch nicht ersparen. Die Frage ist, Sie haben gerade gesagt, ich war oder bin Anwalt für Arbeitsrecht. Das heißt, wenn einem in diesem ganzen Kontext wirklich klar war, was diese Agenda 2010 für die Leute bedeutet, dann Ihnen als Anwalt für Arbeitsrecht. Sie müssen noch verstanden haben, was der Wegfall zum Beispiel des Berufsschutzes, was der wirklich bedeutet. Dass der Millionen Menschen die Angst in die Knochen fährt, weil sie sagen, okay, warte mal, wenn ich jetzt nicht sofort wieder reinkomme in diesen Beruf, dann muss ich irgendetwas machen, weil die werden mich dazu zwingen. Und dann bin ich abgehängt, dann werde ich nach unten durchgereicht. Das heißt, plötzlich kriegen Leute das erste Mal Kontakt zu diesem Hartz IV, die vorher sonst niemals in diese Situation gekommen wären. Ich verstehe die ökonomischen Rahmenbedingungen. Ich verstehe auch, in welchem Kontext das alles stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz, Ihnen als Anwalt muss das klar gewesen sein. Und zwar so klar wie keinem anderen. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ja, das wollen wir jetzt aber dann wirklich, wirklich wissen.
Also zunächst mal ist für mich als Anwalt für Arbeitsrecht der Kündigungsschutz immer sehr wichtig gewesen. Eine Sache, die ich auch heute vertrete, die Betriebsverfassung und die Mitbestimmung. Und ich will ausdrücklich ergänzend dazu sagen, seit dieser Zeit und auch während dieser Debatten habe ich mich immer eingesetzt für das, was wir heute diskutieren, nämlich einen sehr ordentlichen Mindestlohn. Eine Debatte, die damals nicht viele Verbündete hatte, aber die mir aus genau diesen Erfahrungen immer wichtig war. Ich wusste aus meiner Tätigkeit, wie viele es gibt, die gewissermaßen nicht erfasst werden von Wirklichkeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften, die dort Einfluss nehmen können. Und die musste man mit einer solchen gesetzlichen Regelung schützen.
Es ist eine so arme Sau, dieser Olaf Scholz, ne? Also er hat es ja alles geblickt. Das ist ja das Gute. Und er hat ja immer gesagt, Leute, das geht so nicht. Ich leide, ich schlaf schlecht, wir müssen was tun. Aber diese ganzen Hiopais um ihn rum haben einfach nicht mitgemacht. Das ist, also ich möchte nicht in der Haut von Olaf Scholz stecken, wirklich nicht.
Da bin ich sehr froh, dass wir so weit gekommen sind.
Hat lange gedauert.
Und das hat lange gedauert.
Hat sehr lange gedauert.
Aber das war eine große, große Veränderung. Auch die Gewerkschaften.
Also Ihren Aufschrei habe ich nie gehört in dem Zusammenhang.
Auch die Gewerkschaften waren zu der Zeit nicht dafür. Aber das ist eine Debatte, die ich damals angestoßen
habe. Trotzdem, das war nicht die Frage, Herr Scholz.
Meine Frage war. Und das Zweite ist, was ich gerne sagen will, dass ich richtig fand und finde, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir diejenigen, die lange arbeitslos sind, nicht alleine lassen, sondern dass wir eine aktive Politik machen, zu versuchen, sie wieder in den Arbeitsmarkt reinzukriegen.
Also irgendwann dann mal, weil bisher ist es ja nicht passiert. Also in den letzten 16 Jahren auf jeden Fall nicht oder 20 oder so. Aber irgendwann kommt das dann. Und Olaf kämpft dafür. An vorderster Front, auf ganzer Breite, mit allem, was er hat.
Die Arbeitsmarktzahlen, die damals sehr, sehr, die Losenzahlen, die sehr, sehr hoch waren, die konnten wir nicht auf uns sitzen lassen. Das konnte man nicht gut finden. Das muss.
Ja, da gibt es aber durchaus angesehene Ökonomen, die das ganz anders sehen und die letztlich lediglich von einem, ja, Knick, von einer kleinen Krise gesprochen haben, die durch die wirtschaftliche Entwicklung auch so wieder hätte aufgefangen werden können. Aber gut, das wird uns jetzt seit 20 Jahren erzählt, dass die Agenda 2010 unvermeidbar war aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das wird aber nicht richtiger dadurch, dass man ständig wiederholt. Aber gut, okay, es geht ja auch darum, auf der Jahrstraße zu bleiben. Und das macht der Olaf ja wirklich gut.
Es musste sich ändern. Und das, was wir mitgekriegt haben über all die Veränderungen, ist, dass es aber viel besser ist, wenn wir jetzt mit all den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, etwas machen, das fördernder ist, das nicht davon ausgeht, dass die meisten, dass gewissermaßen immer davon ausgeht, dass die meisten sich ja gerne betätigen, dass sie.
Genau, das ist jetzt ganz interessant, auch zum Thema Jahrstraße nochmal. Er hat jetzt den zweiten Teil des Satzes mit einem Nicht angefangen. Und man kann davon ausgehen, dass seine Rhetorik, PR-Berater oder was auch immer sagen, also fangen keine Sätze mit Nicht an, was also schon von vornherein negativ besetzt ist, sondern fangen sie halt immer an mit einer positiven Botschaft. Und das macht er jetzt auch. Da können wir nochmal ganz kurz reingehen vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen.
Und das, was wir mitgekriegt haben über all die Veränderungen, ist, dass es aber viel besser ist, wenn wir jetzt mit all den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, etwas machen, das fördernder ist, das nicht davon ausgeht, dass die meisten, dass gewissermaßen immer davon ausgeht, dass die meisten sich ja gerne betätigen, dass sie gerne arbeiten, dass es ihnen um ihre Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwirklichen.
Ja, aber wer zweifelt das denn an? Es interessiert keine Sau. Interessiert keine Sau, weil das klar ist. Damit hast du überhaupt nichts zu tun, wie motiviert jemand ist zum Arbeiten oder sich weiterzubilden oder was auch immer. Ewald Lien hat übrigens schon einen ziemlich bezeichnenden Blick drauf, den hören wir gleich auch nochmal. Der macht wirklich großen Spaß. Aber erstmal weiter auf der Jahrstraße.
Arbeit. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eine Zeit lang in den Hintergrund geraten. Und für mich ist das etwas, das dringend korrigiert werden muss. Und darum haben wir uns auch neu aufgestellt.
Aber Ihre persönliche Rolle dabei, als jemand, der vom Arbeitsrecht kommt und der genau wusste, was das bedeutet.
Ja, die große Veränderung ist aus meiner Sicht aber durch etwas ganz anderes eingetreten.
Aber ist das der Punkt, wo Sie die Leute verloren haben? Wo Sie den Kontakt zum klassischen Arbeiter verloren haben?
Ich glaube, dass es etwas ganz anderes gibt, was uns sehr umtreiben sollte und was für billige Erklärungen nicht so offen ist.
Das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, auf den wir gleich auch nochmal zurückkommen. Also,
wenn wir uns umschauen, ist das Problem, das wir in Deutschland haben, eines, das es auch in anderen Ländern gibt, die so ähnlich sind wie wir. In Österreich, in den Niederlanden, in Skandinavien, in Großbritannien, in den USA.
Alles nicht gleiche Länder, aber doch sehr unterschiedlich.
Nur als Joke. Alles nicht. Gleiche Länder, aber doch sehr unterschiedlich. Das hätte fast ein Baerbock sein können. Aber gut, egal.
Und was dort passiert ist, ist, dass durch die ökonomischen Veränderungen ganz, ganz viele ein Stück der Sicherheit, die sie in den 70er und 80er Jahren noch hatten, verloren haben. Und zwar aus ökonomischen Dingen, die was mit dem Zusammenwachsen der Welt, mit der Globalisierung, mit technologischen Veränderungen zu tun hat.
So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, wir kommen darauf später auch nochmal zurück. Er schiebt es also auf die ökonomischen Gesetzgebung, auf die ökonomischen Rahmenbedingungen, nennen wir es so einfach mal. Das heißt, er transportiert hier im Grunde genommen, dass die Politik mit ihren politischen Entscheidungen überhaupt gar nichts machen konnte gegen Globalisierung und Welt wächst zusammen und diese ganzen ökonomischen Dinge, die da passiert sind, war im Grunde genommen nichts, wogegen die Politik irgendwas machen konnte. Also er stellt es hier wirklich als Naturereignis dar. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit dem, was er später sagt. Ich komme da nochmal drauf zurück.
Und da sind all diese politischen Fragen noch dazugekommen. Aber das, was wir jetzt garantieren müssen und wofür es um die Zukunft geht, das ist dafür Sorge zu tragen, dass man jedem sagen kann, es gibt noch große Veränderungen, aber in 10 und 20 Jahren, kann ich dir sagen, wirst du immer noch eine Chance haben auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Die Welt wird sich nicht gegen dich richten. Darum geht es in der Politik.
Aber so eine Garantie können Sie gar nicht abgeben, Herr Scholz.
Doch,
das können Sie gar nicht.
Ich kann sagen, dass ich einen Vorschlag dafür habe, wie wir genau das machen können.
Okay, er hat einen Vorschlag, gut. Also da wird mir schon mal Angst und Bange, wenn Olaf Scholz Vorschläge hat. Er hat ja sowieso nichts anderes als Vorschläge im Grunde genommen. Er fordert nichts und es ist alles irgendwie total wurscht und wurstig, wurschlig. Egal. Jetzt sagt er also plötzlich, dass er die politischen Rahmenbedingungen für die nächsten 10 und 20 Jahre so gestalten kann, dass es allen gut geht und dass jeder einen gut bezahlten Job hat und so weiter und so fort. Und eben hat er noch gesagt, dass also die ökonomischen Voraussetzungen, die zu Hartz IV geführt haben, eben an genau diesen ökonomischen Grundvoraussetzungen lagen und dass die Politik da überhaupt nichts machen konnten. Also das Ganze ist so dermaßen schizophren, dass man eigentlich nur durchdrehen kann.
Wenn wir den fatalistischen Eindruck haben, das alles ist unvermeidbar, da können wir überhaupt nichts dran ändern, dann wird die Gesellschaft, glaube ich, offen für populistische, rechtspopulistische Positionen, wie das auch...
Ja, jetzt kommen die rechtspopulistischen Positionen. Also, nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, er hat eingangs gesagt, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen, die zu Hartz IV geführt haben, gewissermaßen ein Naturereignis waren, eine Naturgewalt, gegen die die Politik auch gar nichts machen konnte. Er sagte ja, das konnten wir nicht auf uns sitzen lassen. Okay. Und sagt jetzt aber auf der anderen Seite, wir regeln das politisch für die nächsten 10 bis 20 Jahre, wir gucken in die Zukunft. Das interessiert jemanden, der in der Gegenwart lebt, beziehungsweise sich seine eigene Vergangenheit anguckt und sieht, dass es immer beschissener und beschissener und beschissener wurde, interessiert das nicht die Bohne. Aber das ist Olaf Scholz.
In vielen anderen Ländern
das ja schon passiert.
Und deshalb ist es meine feste Überzeugung, gehört zu dem, was wir zu sagen haben, zweierlei. Erstens die Vorstellung, dass wir Respekt brauchen. Das, was wir eben diskutiert haben, dass wir gute Löhne und ordentliche Anerkennung von Arbeitsleistung brauchen. Und das Zweite, dass wir ganz konkret sagen, wie wir sicherstellen können, dass es gute Arbeit in der Zukunft gibt. Und darüber rede ich jetzt sehr oft.
Ja, aber du sagst nichts Konkretes, du Pfeife.
Einen Tag, auch heute zum Beispiel, wenn ich in einem Stahlwerk gesprochen habe über die Frage, wie Stahlproduktion in Deutschland in den nächsten 10, 20, 30 Jahren stattfinden kann. Und ich habe schon gefunden, dass diejenigen, mit denen ich da geredet habe, nicht nur selbst über sehr guten Sachverstand verfügen, sondern auch genau wissen, das muss man so machen, dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir auf andere Weise Stahl produzieren als bisher, aber eben weiter mit Betrieben mitten in Deutschland, die solche Perspektiven bieten.
Ewald Lienen atmet an einigen Stellen schwer, guckt auch auf seine berüchtigten Zettel. War selber mal SPD-Wähler oder ist es immer noch?
Wir haben früher immer sozialdemokratisch gewählt. Irgendwann mal haben wir angefangen.
Das Wörtchen früher ist das Problem.
Ja, früher.
Ja, das ich lasse ihn jetzt einfach mal durchlaufen und lasse es mal unkommentiert. Ich mochte ihn ja schon immer und Ewald Lien, bitte.
Also ich will es jetzt mal so sagen. Was ich immer als sozialdemokratische Politik empfunden habe, davon kann ich nicht mehr sehr viel sehen. Ich erkläre Ihnen, warum. Ich habe sehr viel Kontakt zu Leuten, die mit Arbeitslosen zu tun haben, die mit Armut zu tun haben und die leben. Und in einem Land, wo wir es zugelassen haben, dass eine verschwindende Minderheit, 10% der Bevölkerung, 2/3 des gesamten Vermögens besitzt, dass wir jetzt in dem letzten Corona-Jahr die Anzahl der Milliardäre vergrößert haben, deren Vermögen noch unglaublich gewachsen sind, dass man da in einem solchen Land natürlich die Menschen verliert, die man bei Hartz IV abgehängt hat, die man betrügt, muss ich sagen, betrogen hat mit Hartz IV, um das bisschen Privatbesitz, was sie sich erarbeitet haben, dass das dann noch mit einfließen soll.
Das ist im Übrigen nur mal ganz am Rande. Ich glaube, Sarah Wanknecht hat das vor kurzem gesagt, da bin ich drüber gestolpert. Und letztlich sagt Ewald Lien das jetzt auch. Das ist nichts anderes als Enteignung. Hartz IV hat zu massiven Enteignungen der kleinen Leute geführt. Denn nichts anderes beschreibt Ewald Lien hier. Enteignung. Das muss neu diskutiert werden. Oder endlich mal diskutiert werden. Enteignung der Menschen.
Hinterher, wenn sie arbeitslos sind. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich möchte noch was anderes sagen. 23 Jahre, wenn ich jetzt 23 Jahre zurückgucke. 7 Jahre Rot-Grün. 4 Jahre Große Koalition. 4 Jahre Schwarz-Gelb und 8 Jahre wieder Große Koalition. Und ich glaube, dass sie die Arbeit nicht nur damals verloren haben bei Rot-Grün, sondern vor allen Dingen in diesen 12 Jahren Großer Koalition. Und Sie haben es selber gerade gesagt. Wie kann man eine sozialdemokratische Politik durchsetzen, wenn ich einen CDU-Kanzler habe, eine Kanzlerin, die von einer marktkonformen Demokratie spricht und nicht von den Menschen, dass es den Menschen gut geht und nicht von Gemeinwohlökonomie und nicht von Verteilungsgerechtigkeit und nicht von Bekämpfen der Klimakatastrophe, was jetzt alles passiert. Und in der Zeit können Sie gar nichts durchsetzen. Jetzt haben Sie einige Dinge durchgesetzt.
Immerhin, ne?
Immerhin, ja. Absolut. Aber
immerhin. Ich meine, da freut sich der Lappen auch noch. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das kann ja. Also, ich meine, Lien hält hier eine absolute Standpauke und unser Vizekanzler und Finanzminister sitzt da und grinst, als würde er gerade 3 Komplimente auf einmal hören. Ich finde das, also das finde ich wirklich schon, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Also guckt euch das an. Das ist unglaublich.
Ich frage mich und es fragen sich auch andere Leute. Ich kenne Leute, die in der SPD jahrelang sind, Marco Bülow zum Beispiel, der in Dortmund immer direkt gewählt wird, mit einem riesen Prozentsatz, der 2018 aus der SPD ausgetreten ist, jetzt ein Buch veröffentlicht, nächste Woche, Lobbyland, wie die Wirtschaft die Politik kauft. Und der so wunderbare Einblicke gibt, die nicht so wunderbar sind, wo ich mich richtig aufregen muss. Ich habe mich auf dieses Gespräch vorbereitet. Wenn Ihnen meine Kritik jetzt sehr sozialverträglich rüberkommt, dann liegt das daran, dass ich mir bei meiner Frau professionelle Hilfe geholt habe und ein Anti-Aggressionstraining gemacht habe, die letzte Woche. Und als ich die PDF des kommenden Buches von Marco gelesen habe, ist dieses Anti-Aggressionstraining in sich zusammengebrochen. Und ich habe dann nochmal vor der Sendung mit meiner Frau gesprochen, um runterzukommen. Und deswegen und ich bin auch unverdächtig, Politik personalisieren zu wollen. Das ist noch ein anderes Thema, was ich unmöglich finde von den Medien, von allen, dass wir das Ganze so personalisieren und gar nicht mehr von Inhalten reden.
Aber Moment, stopp. Ja. Das kann man so nicht sitzen lassen.
Ja, weil sind die Medien angegriffen und schon
auf die Barrikaden. Nein. Es geht speziell konkret um die SPD. Mhm. Also die SPD ist mittlerweile eine Ich-AG namens Olaf Scholz. Ich kann das. Ich werde Kanzler. Ich stehe hier. Ich kann das. Nicht wir können das. Ich kann das. Also weniger sozialdemokratisch kann man das nicht formulieren. Oder sehen Sie das anders?
Ich sehe das vollständig anders. Ich bin der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei. Und ich habe wir haben ein ganz gutes, sehr fortschrittliches Programm für Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft und für wirtschaftlichen Wohlstand, hinter dem die ganze SPD steht.
Aber Sie haben nie von wir gesprochen, dieses SPD-Wir. Frau Herrmann, wie haben Sie das empfunden? Dieses Wir habe ich so nie gesehen. Es gibt doch in der SPD exzellente Leute neben Olaf Scholz.
Ich zwischendurch noch mal loswerden, weil wir das Thema jetzt wahrscheinlich heute nicht vertiefen können, aber gerne bei anderen Gelegenheiten.
Ja.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist zu sagen, dass die Lobbyisten in dieser Gesellschaft zu viel Macht haben. Und das hat natürlich etwas zu tun mit meinem Koalitionspartner, auf den Sie einen richtig festen Zugriff haben.
Ja.
Das hat man gemerkt.
Das hat mit der SPD nichts zu tun.
Nein.
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 Die SPD ist eine Partei, auf die auch viele Einfluss nehmen. Aber die Frage, ob man gewissermaßen Mietrechtsveränderung nicht, also verhindert, weil man große Parteispenden bekommen hat, das ist schon ein exklusives Thema der CDU-CSU.
Also nicht so ganz. Wenn man sich, also ich will jetzt gar nicht auf die Bundes-SPD, mein Gott, wir wissen ja, Müntefering und Riester und Rürup und diese ganzen Kandidaten, also da jetzt nicht von Lobbyismus im Zusammenhang mit natürlich Hartz IV beziehungsweise der Einführung einer grandiosen privaten Rentenversicherungswelle, dass damit die Lobbyarbeit der Versicherungs- und Finanzindustrie im Zusammenhang mit der SPD nichts zu tun hat, das ist schon sehr ambitioniert. Sich überhaupt hinzustellen und zu sagen, also CDU, CSU, die haben ja nun wirklich also ein großes Lobbyistenproblem. Aber wir, die SPD, nein. Also wir sind da unverdächtig, haben weiße Westen und sowas halt.
Aber es ist jetzt auch nicht ganz redlich so zu tun, als gäbe es sozusagen in der Breite der CDU und CSU lauter Leute, die Hand aufhalten bei Maskenaffären und so weiter.
So einfach ist es auch wieder nicht. Man kann doch jetzt nicht so tun, als ob nicht gewissermaßen intensiv um jede einzelne Regelung gefochten werden muss, die irgendwelche Veränderungen.
Aber geht es nicht um was anderes, Herr Scholz? Geht es nicht um Glaubwürdigkeit?
Natürlich geht es um Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit hat sehr viel damit zu tun, dass man nicht den Satz sprechen kann, alle sind gleich und alle machen sowieso dasselbe und die Lobbyisten haben alles zu sagen. Das ist nicht richtig, sondern die Frage, ob man sich dem ergibt oder ob man eine eigene Haltung hat, die unterscheidet die Parteien schon sehr wohl.
Okay, nehme ich ihn ab, aber warum tragen Sie es dann mit über so viele Jahre? Warum?
Wir haben es ja nicht mitgetragen, sondern sehr hart gekämpft, immer wieder und sehr viele Erfolge, wie Sie eben berichtet haben, ja auch durchgesetzt. Nun geht es aber darum, dass wir eine Regierung führen können, damit wir gewissermaßen das Land aus dieser Situation herausbringen können.
Zwei Leute, einmal Frau Herrmann, erst Frau Herrmann und dann Ewald Lien, bitte.
Ja, also ich würde gerne noch eine Sache sagen, das ist mir wirklich wichtig. Also Herr Scholz tut ja immer so, als hätte er ein Alleinstellungsmerkmal bei seinem Programm. Aber in Wahrheit ist es so, dass das SPD-Programm identisch ist mit dem Grünen-Programm. Also Herr Scholz tut ja immer so, als müsste er sich da wahnsinnig abgrenzen und als hätte nur die SPD da den Respekt gepachtet und so, aber man kann kein, und ich habe alles gelesen, Herr Scholz, alle 65 Seiten, man kann keinen Unterschied erkennen. Der einzige Unterschied ist, dass die SPD immer wolkig bleibt, ne? Also zum Beispiel, nur ein Beispiel, die Armen sollen entlastet werden bei der Steuer und die Reichen belastet. Das Einzige, was fehlt, ist der konkrete Steuersatz.
Wo ist denn der? Wo ist denn der? Herr Scholz, Sie sind der Finanzminister.
Ja, genau,
eben. Wo beginnt der Spitzensteuersatz? Wo
bei genau? Ihnen dann demnächst, das wüsste ich auch gerne, steht nicht im Programm.
Wir haben beim letzten Mal einen Vorschlag dazu gemacht, das will ich ausdrücklich zu sagen, mit dem wir uns nicht durchgesetzt haben. Und der war so formuliert, dass wir gesagt haben, dass all diejenigen, die Rentenversicherungsbeiträge zahlen, auf alle Fälle entlastet werden sollen.
Wir haben beim letzten Mal einen Vorschlag. Wann war eigentlich das letzte Mal? Und was ist überhaupt das letzte Mal? Und sie haben sich wieder nicht durchsetzen können. Das sind diese Lobbyisten der Union. Das ist schlimm, ne? Also Scholz, du hast echt einen harten Stand.
Und das ist auch die Maßgabe, die wir jetzt haben, jetzt wo wir gesagt haben, wir brauchen auch für die Rentner, für diejenigen, die Beiträge zur Rentenversicherung zahlen, jetzt Entlastung.
Ist die Frage
nach dem Spitzensteuersatz. Der Spitzensteuersatz haben wir auch das letzte Mal vorgeschlagen. Das ist immer noch unsere Position, soll angehoben werden von 42 auf 45%.
Ab wie viel?
Und ich glaube, dass die Position, dass das schon richtig ist, zu sagen, dass das oberhalb von 100.000 für einen Single ist, sein sollte, die richtige Position ist.
Ab wo?
Für nee. Verheiratete.
Sie sind Finanzminister.
Nee, das sagt er doch, ab 100.000.
Habe ich doch gerade gesagt.
Ab 100.000. Aber der Witz ist, und das würde ich jetzt gerne sagen, erstens, das ist genau das, was die Grünen vorschlagen. Und zweitens, interessanterweise steht es nicht in Ihrem Programm. Ich frage mich ganz im Ernst, also jetzt merken Sie auch schon, dass ich mich aufrege. Ja,
ist gut. Ist gut. Also, einfach Frau Lienen anrufen, wenn es ganz schlimm wird, ja, aber genau. Sonst erstmal raus damit.
Also, sie kann eigentlich gar nicht mehr anders, als zu sagen, das hätte sie auch woanders gelesen. Aber die entscheidende Aussage in dieser Frage...
Ladies first.
Also Herr Scholz, ich habe ja Ihr Programm gelesen und das ist nicht die einzige Wahrheit. Ich könnte Ihnen noch mehr, auch bei der Vermögensteuer wird man nicht schlauer, ab wann die eigentlich fällig werden soll und so weiter und so fort. Und das verstehe ich gar nicht, wieso ein Finanzminister, der Kanzlerkandidat sein will, ein Programm hat, wo genau die Sachen, die für einen Finanzminister wichtig sind, wie Steuersätze und ab wann die gelten, dass das nicht drinsteht. Und wenn man ihn dann fragt, dann stellt sich raus, es ist genau das, was die Grünen vorschlagen.
Aber Frau Herrmann, welche Rolle spielt das denn? Wir stimmen doch sowieso nur über Pläne ab.
Ja, okay.
Er könnte jetzt in das Programm hineinschreiben, was er will.
Herr Lien, bitte. Das machen Sie es ein bisschen einfach. Der alte Sozi in Ihnen durch.
Was heißt hier ein bisschen einfach? Es ist doch so. War es nicht Merkel, die irgendwann sogar mal gesagt hat, also der Wähler braucht nicht erwarten, dass jetzt nach der Wahl die Versprechungen von vor der Wahl irgendwie umgesetzt werden. Ich glaube, das hat sie tatsächlich mal gesagt. Das ist ja auch entwaffnend ehrlich. Und nichts anderes ist das, was Lien hier jetzt sagt irgendwie. Schreib doch rein ins Wahlprogramm, was du willst. Es ist hinterher sowieso scheißegal. Und ich weiß gar nicht, wo... Naja gut, Lanz muss sich über sowas empören, weil er immer noch irgendwie verklärte Gedanken darüber hat, dass Wahlprogramme in Stein gemeißelt sind und dann nach der Wahl umgesetzt werden. Ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt. Das ist ja noch nie passiert. Also, es ist schon richtig. Schreib alles rein, Olaf. Schreib alles rein. Ist egal. Du schmeißt es ja hinterher sowieso wieder vom Tisch. Also, was soll's?
Bitte. Was heißt, wir stimmen über Pläne ab? Da haben Sie formal juristisch natürlich recht.
Ja, natürlich. Meine feste Überzeugung ist, dass
aber man muss doch wissen, davon bin ich völlig bei Frau Herrmann, man muss doch wissen, woran ich bin, wenn Herr Scholz demnächst Kanzler sein wird.
Ja, warum? Wie gesagt, wenn es dann sowieso nicht umgesetzt wird, ist es wurscht, was drin steht. Das muss man doch mal ganz einfach so festhalten können.
Habe ich Ihnen Ihre Frage beantwortet und ich habe sogar gesagt, dass sich das aus einer Position ergibt, die wir schon lange entwickelt haben. Und ich will ausdrücklich sagen, das, was wir uns als Programm vorgenommen haben, wollen wir auch durchsetzen. Das ist
nein, im Ernst, ich glaube es ja nicht.
Mir sehr wichtig. Wir haben sogar deshalb ein Programm gemacht, das nicht so lang ist wie bei den anderen, damit man es auch liest.
Aber Herr Scholz,
nicht nur, wenn man eine Expertin ist. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und deshalb nochmal ganz, ganz klar. Für mich ist wichtig, dass wir eine Entlastung unterer, mittlerer und auch ganz ordentlich verdienender Leute zustande kriegen müssen. Und auch das steht sehr klar formuliert und diese Wahrheit muss ausgesprochen werden. Das kann nicht funktionieren, wenn diejenigen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, nicht einen Beitrag zur Finanzierung leisten.
Jetzt mal Glaubwürdigkeit. Thema Glaubwürdigkeit.
Dass wir beide zu denen zählen, die zur Finanzierung einen Beitrag leisten müssen. Ich weiß
sehr gerne. Wir helfen, wo wir können. Machen wir schon. Kein Problem. Ich soll jetzt auch nicht gönnerhaft und blöd klingen. Ich bin damit völlig einverstanden. Naja. Aber mir geht es nochmal um die Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn Sie sagen, 12 Euro Mindestlohn, Herr Scholz, warum sagt man dann nicht den zweiten Teil der Geschichte dazu? Sie kennen den zweiten Teil der Geschichte.
Ich kenne nicht Ihren zweiten Teil der Geschichte.
Okay. Mein zweiter Teil der Geschichte ist 12 Euro Mindestlohn. Dann müssen wir den Leuten auch sagen, dann wird euer Restaurantbesuch teurer. Dann werden verschiedene andere Dienstleistungen in Zukunft teurer. Euer tägliches Leben wird teurer werden. Sagen Sie den Leuten das?
Ich sage das, ich habe darüber schon mehrere...
Zu sagen, 12 Euro Mindestlohn, das klingt so großartig und die Leute feiern das und sagen, wunderbar, ist ja auch richtig so.
Ich habe darüber...
Ja, da kann man natürlich jetzt fragen, gut, also erstens mal, wieso muss das zwingend so sein? Jetzt bin ich kein Volkswirt. Ich weiß nicht, ob jetzt zwingend mit einem höheren Mindestlohn dann auch alle Preise steigen. Und selbst wenn es so wäre, dann müsste man halt Instrumente entwickeln und wirken lassen, die eben verhindern, dass der höhere Mindestlohn gleich wieder aufgefressen wird. Also da jetzt einfach davon auszugehen, ja gut, es ist dann sowieso eigentlich ein Nullsummenspiel. Also dann können wir es auch lassen oder was ist jetzt die Botschaft, die dahinter steckt? Abgesehen davon, 12 Euro ist kein ordentlicher Mindestlohn. Das ist immer noch ein Mindestlohn, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer noch knapp über oder knapp unter der Armutsgrenze liegt. Das heißt, 12 Euro ist sowieso per se schon viel zu wenig, selbst wenn die Preise jetzt alle so stabil bleiben. Also sich hinzustellen und zu sagen, 12 Euro Mindestlohn, den es ja auch noch gar nicht gibt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann Olaf Scholz das erste Mal darüber gesprochen hat, vor 2 Jahren oder so, als klar war, dass er das sowieso nicht durchsetzen kann. Jetzt spricht er als einstelliger Bundeskanzlerkandidat dafür darüber und weiß sicherlich im Prinzip auch schon, dass er sowieso wieder nicht durchsetzen wird können. Also das weiß ich nicht. Also
viele Reden gehalten und ja. Deshalb kann ich mich darauf sehr konkret beziehen, weil mir das ganz wichtig ist, was Sie da sagen.
Ist doch so.
Das ne? ist so und es ja. muss auch wahrheitsgemäß ausgesprochen okay. werden. Ich finde, wir gucken auf die Welt nicht nur als Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern wir gucken auch auf die Würde okay. der Arbeit. Auf okay. unsere Würde im Übrigen, wo wir ausdrücklich sagen, das kann nicht sein, okay. dass jemand in diesem Land hart arbeitet und so wenig verdient, dass er trotz Vollzeitberufstätigkeit ja. öffentliche Unterstützung
braucht. Ist alles in Ordnung.
Das finde ich.
Ja, und das wird dann mit 12 Euro Mindestlohn voraussichtlich auch brauchen.
Hat seinen Preis, und zwar einen, den wir bezahlen müssen.
So.
Und ich habe sogar, um das sehr klar zu machen, damit die Rede unterstrichen wird und auch ja. von Ihnen nicht übersehen wird, einen ganz berühmten amerikanischen Forscher, Herrn Sandel, Michael Sandel, eingeladen, der ein ganzes Buch ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Frage geschrieben hat. Und das war für mich wichtig, nicht weil jetzt alle Leute dieses Buch lesen müssen, sondern weil ich sagen wollte, doch, genau so meine ich das. Wenn wir das ernst nehmen mit der Würde, dann kann das nicht sein, dass wir nicht auch akzeptieren, okay. dass bestimmte Dinge für uns dann auch okay. teurer werden.
Zweites Beispiel, Glaubwürdigkeit.
Nebenbei bemerkt, der Mindestlohn, für wen wird er denn teurer? Der wird für die Unternehmen teurer. Also außer jetzt vielleicht in Staatsbetrieben, die ja sowieso meistens Tarife haben und da wird sowieso anders bezahlt. Also was jetzt an dem Mindestlohn für uns teurer wird, schließt sich mir auch nicht so ganz. Wenn der Mindestlohn jetzt bei 15 oder 16 Euro liegen würde zum Beispiel, zahlen das die Unternehmen. Also gut, dass die dann wieder jammern und alles bricht zusammen und so, das machen sie ja sogar bei jeder Anhebung des Mindestlohns, glaube ich, um 37 Cent oder so. Also das brauchen sie weiter zu tangieren.
Das Problem bei Herrn Scholz ist, er hat viele Pläne, es ist völlig unklar, wie er das finanzieren will, denn gleichzeitig, darüber haben wir heute leider nicht gesprochen, hält er ja an der Schuldenbremse fest, das heißt, es sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Das heißt, diese ganzen schönen Pläne, ganz viele Ausgaben stehen alle im Programm, kann man gar nicht finanzieren.
Also, ich habe einen Tipp, wenn ich sagen Tipp. Darf.
Schlusswort.
8 Milliarden Euro in den letzten 3 Jahren zusätzlich im Militärbudget, 40 bis 60 Milliarden Subventionen für klimaschädliche Projekte wie die industrialisierte okay, Landwirtschaft.
Er lacht wieder vor sich hin.
Und dann könnten wir all das finanzieren und wir könnten vielleicht auch den Sport unterstützen, was ich Ihnen off the record eben gesagt habe.
Das ist fantastisch.
Die Vereine.
Das mit dem Sport machen wir auf alle Fälle.
Ja, super. Okay.
Das will ich dann jetzt noch loswerden.
Okay,
ich finde im Gegensatz zu Frau Herrmann schon immer 400 Milliarden Euro viel Geld, Sie nicht.
Okay, wunderbar.
Das war Olaf Scholz und ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Es war wirklich aufregend, denn Olaf Scholz ist nun mal aufregend. Er ist dynamisch, er ist lebendig, er ist authentisch, er ist spontan natürlich und ist wirklich ein Mann, von dem man nur sagen kann, gut, dass es ihn gibt. In diesem Sinne, guten Tag.